Werbung. Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Partner der heutigen Ausgabe. Und das ist Tradegate Direct. Wir reden ja hier bei der Mission Money ständig über Aktien, Rohstoffe, die besten Strategien und natürlich auch übers Timing, aber eher selten über das Wo und das Wie deiner Trades. Dabei kann das am Ende einen echten Unterschied ausmachen. Gerade wenn du aktiv tradest, also nicht einmal im Monat deine Sparpläne aufstockst, sondern wirklich regelmäßig Positionen auf- und abbaust, dann spielen Dinge wie enge Spreads, hohe Liquidität und Ausführungsqualität natürlich eine massive Rolle. Wenn du ein aktiver Trader bist, solltest du dir unbedingt das Angebot von Tradegate Direct mal anschauen. Denn über die App handelst du direkt über die Tradegate BSX, das ist Europas liquideste Retailbörse. Dadurch werden deine Aufträge ohne zusätzliche Umwege ausgeführt. Broker, Market Making und auch Börsenzugang sind eng verzahnt und das sorgt für effiziente Handelsprozesse. Die Ordergebühren fallen übrigens dauerhaft weg. Depot und Verrechnungskonto sind inklusive. Nur die marktüblichen Spreads können natürlich anfallen, aber unterm Strich fließt dadurch eben mehr Geld in die eigene Performance. Setz deine Trades also nicht nur um, setze sie besser um. Schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Alle Infos und den Link gibt es natürlich in den Shownotes. Werbung Ende. Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Montag, der 29. Juni und wir sprechen über Südkoreas All-in-Move in Sachen KI, welche Aktien gerade massiv überkauft sind und wir präsentieren euch formstarke Aktien aus Österreich. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt
Johannes Bauer und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Die Lage im Iran bleibt weiter fragil. Am Wochenende gab es von beiden Seiten Angriffe. Heute wurde dann aber doch wieder verkündet, dass man zurück zum Waffenstillstand oder zur Waffenruhe zurückgekehrt ist. Daher bleiben auch die Auswirkungen eher überschaubar an den Märkten. Die Ölpreise haben sich minimal verteuert, liegen aber tatsächlich auf dem Niveau von vor Kriegsbeginn, so heißt das richtig. Immerhin sorgt es für einen, sagen wir mal, durchwachsenen Wochenstart nach einer nicht wirklich tollen Börsenwoche.
Tja, und dann kommt am Mittwoch dann auch wieder der Tag, speziell wenn man jetzt auf Deutschland schaut,
so ist es,
an dem der Tankrabatt dann auslaufen wird. Ich bin gespannt, wie das dann genau funktioniert, wie sehr die Preise da in die Höhe schnellen werden. Schauen wir mal kurz auf Asiens Börsen, die konnten sich nämlich überwiegend leicht ins Plus bewegen. Japans Nikkei-Index stieg um 0,2%, Hongkongs Hang Seng-Index stieg sogar um fast 2%. Nur Südkoreas Kospi-Index, der Überflieger dieses Jahres, der sich mehr als verdoppelt hat in der Zeit, verlor leicht und ging mit minus 0,2% in den Feierabend. Überschaubar dafür, dass die beiden Schwergewichte im Index Samsung Electronics und SK Hynix jeweils mehr als 4% verloren hatten.
Tja, und woher kommt das Ganze? Südkoreas Präsident, der sorgte mit seiner empörten Rede nicht nur dafür, dass der Trainer der Fußballnationalmannschaft nach dem Scheitern in der Vorrunde zurücktrat, sondern er ließ auch die Tech-Welt jubeln. Das schafft nur ein Mann wie Lee, ein richtiger Macher. Das Land geht nämlich jetzt all in Sachen AI. Im Südwesten des Landes soll mit Hilfe von Unternehmensinvestitionen für fast 900 Milliarden Dollar ein neues Halbleiter-Ökosystem entstehen. Das entspricht etwa 5% des Bruttoinlandsprodukts des Landes. Die beiden Tech-Riesen, also SK Hynix und Samsung Electronics, werden dort jeweils zwei neue Chipfabriken errichten. Außerdem werden nochmal fast 400 Milliarden Dollar in ein gigantisches neues KI-Rechenzentrum investiert. Wir starten in ein neues Kapitel in der Geschichte Koreas, das sagte Präsident Lee. Ob es auch für den Fußball gilt?
Tja, ein bisschen schadenfroh war ich schon, dass Südkorea ausgeschieden ist. Wir haben da ja noch eine Rechnung offen.
So ist es.
Ich weiß aber auch nicht, ob wir da als deutsches Team etwas dazu hätten beitragen können, Südkorea rauszukegeln.
Nein, ich glaube nicht.
So ganz überzeugend war das von Nagelsmanns Jungs bisher ja auch nicht.
Nein.
Kommen wir mal wieder zurück zu Samsung und SK Hynix und den Investitionen von 900 Milliarden Dollar. Weit mehr als die Hälfte davon werden die beiden Tech-Konzerne nämlich in ihre Werke investieren. Darüber hinaus haben beide letzte Woche ja schon angekündigt, in den USA Kapital bei Anlegern einsammeln zu wollen, um dort ebenfalls neue Fabriken zu bauen. Und zwar so schnell wie möglich. Im KI-Rennen kann man sich keine Pausen erlauben.
So ist es.
Anleger werden bei diesen Riesensummen mittlerweile hellhörig, denn sie fragen sich natürlich, ob sich die Investitionen jemals vernünftig rentieren werden. Aber Korea drückt aufs Tempo ohne Rücksicht auf Verluste. Das Land muss sich schneller bewegen als seine Konkurrenten, um seine Führung bei Chips, KI-Rechenzentren und physischer KI zu behalten, sagte Lee. Denn die Tech-Welt betrete eine Zeit, in der sich innerhalb eines Wimpernschlags das Blatt wenden könne. Geschwindigkeit ist der einzige Weg zu überleben, sagte Lee.
Ein Philosoph ist er obendrein auch noch. Und vielleicht hat er ja nicht ganz unrecht, fairerweise, denn nicht nur in den USA, sondern vor allem auch in China entsteht im Moment natürlich in wahnsinnigem Tempo neue Konkurrenz, nicht nur bei immer neuen Sprachmodellen, sondern eben auch auf der Halbleiterseite. Und einer der Antreiber, der dürfte bald tatsächlich an die Börse gehen. Der Tech-Riese Baidu gehört ja nämlich heute zu den großen Tagessiegern in Fernost und war auch mit der Grund, warum in Hongkong quasi der Index um fast 2% gestiegen ist und damit auch stärker als alle anderen. Baidu jedenfalls legte um mehr als 7% zu, denn der Konzern will seine Sparte, die auf KI-Chips spezialisiert ist, als eigenständiges Unternehmen an die Börse bringen und strebt damit eine Bewertung von doch immerhin 50 Milliarden Dollar an. Ist natürlich nicht wie SpaceX, da ist heute irgendwie alles wirkt winzig, aber das ist nicht wirklich eine Pommesbude. Wann Kunlunxin, so wird es zumindest geschrieben, wie es ausgesprochen wird, weiß kein Mensch, an die Börse kommt, ist noch offen, aber es soll relativ schnell soweit sein.
Europa konnte von der erneuten Rückkehr zur Waffenruhe nicht so richtig profitieren. DAX und Stoxx 600 lagen den Großteil des Tages leicht im Minus und konnten auch nachmittags von den besseren US-Börsen keinen Schwung mitnehmen. Am Ende hieß es für den DAX minus 0,3%. Der Stoxx 600 ging mit plus minus null in den Feierabend.
Großer Tagesverlierer war im DAX heute Heidelberg Materials. Der Baustoffkonzern verlor fast 9%. Da hatte man schon irgendwie befürchtet, ist was Größeres. Aber eigentlich gab es keine echten News. Allerdings haben gleich mehrere Analysten ihre Umsatzschätzungen fürs zweite Quartal reduziert. Der Grund dafür sind natürlich wie immer die Folgen des Iran-Krieges und vor allem der hohen Energiekosten, die da aufs Geschäft drücken.
Also in dem Fall nicht nochmal ein missglückter Satz von Friedrich Merz.
So ist es. Hoffentlich nicht.
Der Abschwung gesorgt hat. Dann gab es noch einen wilden Ausreißer nach oben. Und zwar die Aktie von Nagarro, die um fast 90% in die Höhe schoss. Der indische Technologiedienstleister Persistent will Nagarro nämlich übernehmen und bietet 81 Euro je Aktie. Da das Nagarro-Management der Übernahme zustimmt, verkündeten die beiden Unternehmen das zusammen in der Nacht auf vergangenen Samstag. Die Gründerfamilie verkauft ihre Nagarro-Aktien an die Inder, genau wie auch Teile des Managements das machen.
Der Deal bedeutet einen ziemlichen Aufschlag. Natürlich, das sieht man an der Aktienreaktion heute. Nagarro notierte im Dezember vergangenen Jahres übrigens schon mal bei roundabout 80 Euro. Tja, und dann ging es ziemlich rasant bergab, denn am vergangenen Mittwoch war die Aktie auf einem Rekordtief von 32,50. Es gab immer mal wieder Bilanzierungsprobleme und auch sinkende Margen, die da ziemlich aufs Gemüt gedrückt haben. Und die Übernahme ist natürlich da jetzt ein ziemlicher Befreiungsschlag.
Ich erinnere mich da auch noch an einen Artikel über einen bekannten Shortseller, der Nagarro quasi angegangen ist. Der dunkle Zerstörer, so nannte man den in der Branche.
Genau, ja.
Ja, jetzt kommt allerdings etwas, was eventuell die BaFin auf den Plan rufen könnte, denn obwohl der Deal erst, wir hatten es gesagt, beziehungsweise du hattest es gesagt, von Freitag auf Samstag verkündet wurde, also nach Aktienschluss, schoss die Aktie am Freitagnachmittag bereits aus dem Nichts um knapp 20% nach oben. Tja, wenn da mal nicht jemand fleißig vorab gekauft hat. Das riecht fast schon so ein bisschen nach Donald Trumpschen Verhältnissen, wie irgendwie, wir sie in den letzten Wochen gesehen haben.
Irgendwie schon.
Ich erwarte, dass die BaFin das untersucht und hoffe, dass sie herausfinden, was passiert ist, sagte Nagarro-Chef Manas Human.
Ja, es ist ein bisschen sehr großer Zufall, wenn eine Aktie wenige Stunden vorher so dermaßen durch die Decke geht.
Der Chef hat auch gesagt, es seien kleine Teams gewesen, denen man das mitgeteilt hat.
Ja.
Mal schauen, ob sich ausfindig machen lässt, wer da geplaudert hat.
Da ist dann auch das Untersuchungsfeld recht klein. Ne? Es ist auch umso schneller rausgefunden. So, bevor wir in die USA schauen, müssen wir noch Ergebnisse einer Untersuchung bringen. Du hast es schon eingangs, ganz am Anfang unserer Sendung schon mal angedeutet. Und zwar sind die Ergebnisse aus der Rubrik Potzblitz, wer hätte sowas erahnen können? Ironie off. Am Mittwoch nämlich läuft, du hast es gesagt, der Tankrabatt aus in Deutschland, der ja wegen der Iran-Krise und den teuren Spritpreisen eingeführt wurde und den Sprit um roundabout 17 Cent billiger machen sollte. Tja, das IFO-Institut sieht aber, wie sie es selber nennen, Defizite in der Weitergabe dieses Steuerrabatts.
Wer hätte das gedacht?
Sehr elegant formuliert für ein wenig Schummelei, die ja nicht so wahnsinnig überraschend kam und irgendwie auch mit Ansage schon bei der Einführung dieses Tankrabatts.
Ja, und die Tankkonzerne, die sagen natürlich, haben wir alles weitergegeben, wenn ich das richtig gelesen habe. Laut IFO-Institut war dem aber nicht so und bei Diesel wurden im Schnitt nur 12 Cent pro Liter an die Verbraucher weitergereicht und damit natürlich deutlich weniger als die 16,7 Cent, die es hätten sein müssen durch diese Steuererleichterung. Bei Superbenzin lag die errechnete Weitergabe dann aber tatsächlich nah an der Steuersenkung, sagt das IFO-Institut.
Ja, und die Wahrheit, die wird man nie so ganz rausfinden. Dafür ist es immer sehr kompliziert in der Beschaffung. Wir werden sehen, was am Mittwoch passiert. Und vor allem dann in den ein, zwei Wochen danach. Danach müsste es ja eigentlich schnell wieder bergab gehen. So, jetzt aber kommen wir in die USA. Da geht's nach der doch ziemlich mauen Woche heute mal etwas freundlicher zu. S&P, der notiert am Nachmittag nämlich 0,8% im Plus. Der Nasdaq macht sogar 1,3% und sogar der gute alte Dow Jones kann ein halbes Prozent zulegen.
Mensch, schau mal an. Letzterer profitiert auch davon, dass er ein neues Mitglied in seinen Index aufgenommen hat. Alphabet ist seit heute im Dow Jones. Rausgeflogen ist für die Google-Mutter Verizon, die heute dann auch prompt fast 6% verlieren. Also der Telekommunikationsanbieter, ja, großer Konkurrent in den USA von T-Mobile. Alphabet hingegen hat nach seinem Dow-Debüt oder bei seinem Dow-Debüt mehr als 4% zugelegt.
Als eine der wenigen Mac7-Aktien heute. Zulegen konnte zur Abwechslung heute auch mal SpaceX. Das war ja letzte Woche nicht wirklich der Fall. Wie schon erwartet verkündete nämlich der Börsenanbieter Nasdaq, dass SpaceX einen Fast Entry in den Technologieindex bekommen wird. Am 7. Juli wird der Raumfahrtkonzern dann offiziell Mitglied im Nasdaq 100 sein. So schnell kam noch nie ein Unternehmen in den Index. Auch deswegen, weil der Nasdaq dafür extra die Bedingungen gelockert hatte, um beim Hype irgendwie auch mit dabei sein zu dürfen. Immerhin ist die Aktie also damit erstmal wieder ein bisschen stabiler und heute auch stabil über der Erstnotiz von $150. Am Freitag hatte das Papier tatsächlich nämlich mal erstmals Kurse darunter ausgetestet.
Ich bin gespannt, ob und wann sich eventuell ein Anbieter zu einem Nasdaq 100 SpaceX berufen sehen wird.
Du wirst lachen. Ich habe mich letzte Woche abseits eines Interviews mit einem sehr großen ETF-Anbieter darüber unterhalten.
Ja, bin ich mal gespannt, wann es kommt und von wem. Offenbar ist es ja so, dass es kommen wird. Ab 6. Juli dürften dann ETFs wie der berühmte Invesco QQQ Trust die Papiere kaufen, wenn sie den Nasdaq 100 nachbilden. Dann wird es etwas Leben für die Aktie geben, so zumindest die Prognose, ja, wenn die Indexfonds sie alle kaufen müssen. Und noch mehr Kursraketen aus dem Raumfahrtbereich. Rocket Lab verkündete den Satelliten-Service-Konzern Iridium Communications, so rum, übernehmen Iridium zu wollen. Iridium, sorry, für $54 je Aktie. Bezahlt werden soll teilweise in bar und teilweise mit eigenen Aktien. Eine Investition, die offenbar für Anleger aus beiden Lagern Sinn macht. Rocket Lab legten heute um 12% zu, Iridium um mehr als 20%.
Und dann gab es noch eine ziemliche Achterbahnfahrt bei Comcast heute. Vorbörslich war die Aktie nämlich schon mehr als 20% im Plus. Mittlerweile sind es nur noch knapp 6,5%. Das Unternehmen will sein Medienportfolio mit NBC, Universal und Sky abtrennen und dann als Spin-off, als eigenständige Aktie an die Börse bringen. Das Telekommunikationsgeschäft bleibt dann als Comcast aber weiter notiert.
Eine der wenigen Tech-Aktien, die sich neben Alphabet stärker erholen konnte von dem Ausverkauf in der vergangenen Woche, ist Oracle. Auch das, kleine Überraschung aus meiner Sicht. Ja. Mehr als 3% kann die Aktie heute zulegen und zwar auch ohne nennenswerte Gründe. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Aktie die schlechteste Woche seit dem Jahr 2001 erlebt hat. Und das heißt bei Oracle wirklich was. Ja. Also dem Platzen der New Economy Blase damals. 19% hatte Oracle vergangene Woche eingebüßt, da bei dem Konzern die Sorgen vor der Verschuldung wegen der gigantischen KI-Investition und vor allem die Frage, ob sich das jemals so rechnet, mit am größten sind.
Ja, so ist das. Letzte Woche hat es ja schon gezeigt, dass die Fragezeichen doch irgendwie immer größer werden und nicht mehr alles, was irgendwie im KI-Hype ist, auch noch gefeiert wird. Zu viel Ungewissheit natürlich bei hoher Bewertung, zumindest teilweise. Natürlich haben viele der großen Hyperscaler fantastische Gewinnwachstumszahlen, aber die Investitionen und neuerdings natürlich auch Schulden, tja, die fressen halt auch den riesen Cashflow dieser Unternehmen auf und da ist man halt nicht mehr bei jedem Unternehmen bereit, das volle Risiko irgendwie als Aktionär mitzugehen.
Trotz der schlechten vergangenen Woche mit den Rücksetzern im Tech-Bereich darf man aber nicht vergessen, was für ein Wahnsinnsquartal das doch war. Auch wenn das erst morgen endet, wenn jetzt nichts Unvorhersehendes mehr passieren sollte.
Ja.
Am 30. März, also Ende des ersten Quartals, kam der S&P 500 auf eine Performance seit Jahresanfang von -7%. Dann folgte eins der besten Quartale seit Jahren. Beim S&P 500 war das das beste Quartal seit dem Jahr 2020, also der schnellen Erholung nach dem Corona-Crash. Und für den Nasdaq 100, da müssen wir jetzt noch ein Stück länger zurückschauen, deutlich länger sogar, war es das zweitbeste Quartal seit dem Jahr 2001.
Das ist schon ziemlicher Wahnsinn für so eine Technologiebörse. Und deswegen darf man natürlich irgendwie auch immer nicht vergessen, warum denn alle mal etwas vorsichtiger werden im Moment. Das ist also keine Panikreaktion, sondern irgendwie ja, Selektieren von Risiken und natürlich auch diese Sektorretraktion, die wir so seit fast 2 Wochen erleben, eigentlich eine normale und sehr gesunde Bewegung sind. Dennoch hat die vergangene Woche einiges durcheinander gewirbelt am Markt. Das wollen wir uns jetzt auch nochmal anschauen, denn eine Aktie überdurchschnittlich hart abgestraft und andere sehr, sehr euphorisch gehypt wurden. Das zeigt eine Analyse von CNBC.
Deren Experten scannen den Markt regelmäßig nach überkauften und überverkauften Aktien und machen das anhand des RSI-Index. Also die messen die relative Stärke oder schauen sich die relative Stärke der vergangenen 14 Tage an. Ein Wert unter 30 bedeutet, dass eine Aktie überverkauft wurde, Werte über 70 entsprechend überkauft. Und in beide Richtungen gab es, wie gesagt, ein paar neue Signale, die für Contrarians, die also antizyklisch handeln, spannend sein könnten.
So ist es, denn da kann man einfach ein paar Übertreibungen ablesen. Fangen wir mal bei den potenziellen Übertreibungen nach oben an. Ganz vorne dabei sind jetzt fast alle amerikanischen Fluglinien, liegt irgendwie auf der Hand. Southwest, United und Delta sind allesamt neuerdings im roten Bereich angekommen in Sachen relative Stärke. Hier wurde natürlich die Hoffnungsrallye nach der Waffenruhe und damit natürlich auch den sinkenden Ölpreisen ziemlich massiv gespielt und vielleicht auch etwas übertrieben. Tja, und das Gleiche gilt auch für Pharmakonzerne. Auch da haben wir in den letzten 2 Wochen wahnsinnige Bewegungen erlebt. Allen voran AbbVie und Vertex und dann auch noch Cardinal Health, die jetzt alle auf eine RSI von deutlich über 70 kommen.
Überverkauft dagegen sind laut RSI die beiden Börsenbetreiber CME und Intercontinental Exchange, Akamai Technologies und die Mediengruppe Fox. Außerdem der Spezialchemiekonzern Albemarle, der in einer Woche mehr als 16% verloren hatte an der Börse.
So, und wichtig ist natürlich, dass man da dazu erwähnen muss, dass starke RSI-Ausschläge keine Garantie natürlich für eine Trendwende bei einer Aktie sind. Also immer erstmal gilt wie immer genau hinschauen. Warum ist eine Aktie massiv gestiegen oder auch gefallen und ob die Aussichten sich fundamental verändert haben, wenn denn dann alle Ampeln auf grün stehen, tja, dann ist natürlich ein Richtungswechsel nach einer Übertreibung auch deutlich wahrscheinlicher.
Geldidee. Inspiration für dein Depot und deinen Geldbeutel.
Bist du deppert, schrie der ORF-Kommentator am frühen Sonntagmorgen in sein Mikrofon und auch mehrmals den Namen von Österreichs Angreifer Sascha Kalajdzic. Der hatte nämlich eben das rettende Tor zum 3:3 Unentschieden der Österreicher gegen Algerien geköpft und seine Mannschaft damit ins 16. Finale der Fußball-WM gerettet. Und zwar nicht irgendwann im Spiel, sondern in der 96. Minute.
Ja, kann man mal so machen und war schon im Vorfeld faszinierend, da war ja lange unentschieden und eigentlich haben sich beide damit prima arrangieren können, weil damit beide gut durchkamen und ich habe noch diese ganzen Gesten gesehen von der österreichischen Bank, als die Algerier plötzlich vorne lagen.
Da war der Schock groß.
Ja. Was fällt euch eigentlich ein? Wir haben uns doch mehr oder weniger auf unentschieden geeinigt. Tja, man könnte belächeln als Fan der deutschen Nationalmannschaft, dass unsere Nachbarn bis zum Schluss zittern mussten. Aber wir haben schließlich nicht nur gegen Ecuador verloren, sondern beim letzten Aufeinandertreffen gegen unsere lieben Nachbarn auch 0-2 in Wien gespielt.
Tja, und jetzt kommt's. Nicht nur im Fußball, auch an der Börse haben wir gerade das Nachsehen. Der Austrian Trading Index, der AIX, geht nicht so leicht von der Zunge wie der DAX, ja, hat in den vergangenen 12 Monaten nämlich rund 48% zugelegt. Der DAX gerade mal kümmerliche 3%.
Bist du deppert, gell?
Ja.
Ich hätte schon gedacht, dass der DAX schwach performt, aber so viel schlechter hätte man tatsächlich so nicht auf dem Schirm gehabt. Irgendwie doch ziemlich überraschend und auch ein Stück weit schockierend. Unser Kollege Hans-Peter Siebenhaar, Ex-Wien-Korrespondent, by the way, der kennt sich aus in der Wiener Gasse, hat die Outperformance jedenfalls mal zum Anlass genommen, mal genau hinzuschauen, warum es in Wien im Moment so viel besser läuft als in Frankfurt, und ein paar richtig spannende Aktientipps, die hat er uns auch noch mitgebracht.
Zu denen kommen wir gleich. Reden wir erstmal kurz über die Gründe, warum das so ist. Weil so prickelnd läuft es jetzt auch für die österreichische Wirtschaft aktuell nicht. Da gibt es eine gewisse Vergleichbarkeit zu Deutschland. Das macht aber auch nichts. Nämlich, und zwar ähnlich wie beim DAX, ist es auch beim AIX und den gelisteten Unternehmen so, dass die den Großteil ihres Geldes im Ausland verdienen. In dem Fall allerdings weniger in Übersee, sondern mehr in Zentral- und Osteuropa.
Die Region ist und bleibt der Wachstumsmotor in der EU, das sagt Fritz Mosböck, Chefanalyst der Erste Group, einer der größten Bankengruppen in Zentral- und Osteuropa. Mosböck hält sogar eine Renaissance Osteuropas für möglich.
Das Wachstum stimmt zumindest mal. Für die Eurozone prognostiziert die Erste Group dieses Jahr ein Wachstum von 0,5%. Für Österreich übrigens von 0,7%. Für die 8 wichtigsten Länder, so definiert die Erste Group diese Ansammlung in Zentral- und Mitteleuropa, laut der Erste Group Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Serbien und Rumänien. Für diese Länder prognostiziert die Bankengruppe ein Wachstum von 2,3%, also deutlich mehr.
Und genau, deutlich über dem auch über dem großen EU-Schnitt. So, und das ist der eine Grund. Die Dividende ist der Spielmacher unseres Marktes, nennt der Wiener Börsenchef Christoph Bojan einen zweiten Grund. Ist ja auch irgendwie klar, der Wiener Kapitalmarkt ist ziemlich klein, da müssen sich die Unternehmen schon irgendwie was anfallen lassen, um Investoren auch anzulocken.
So, jetzt kommen wir aber endlich mal zu den Unternehmen, die im AIX gelistet sind. Da stellen wir euch drei vor. Dazu muss man erstmal wissen, dass der österreichische Index relativ klein ist, es sind nur 20 Unternehmen drin, und dass dort vor allem starke Banken und Versicherungen gelistet sind, die bei der Konsolidierung regionaler Bankenmärkte in Osteuropa gerade ganz vorne dabei sind.
Und das gilt zum Beispiel für die Raiffeisen International. Die plant nämlich, die auf Südosteuropa spezialisierte Addiko Bank jetzt zu übernehmen. Unter einem anderen Namen kennt ihr die bestimmt. Die Addiko Bank ist nämlich aus dem Balkangeschäft der Skandalbank Hypo Alpe Adria hervorgegangen. Und die gehörte ja mal der Bayern LB.
Tja, da kommen keine guten Erinnerungen hoch, wenn man daran denkt. Noch ist der Deal aber nicht durch. Da gibt's auch Konkurrenz für die Raiffeisen. Die rumänische Garantie BBVA konnte sie hingegen schon im Frühjahr übernehmen. Für die Aktie, für die Raiffeisen-Aktie läuft es auf jeden Fall. In den vergangenen 3 Jahren hat sich der Kurs der Raiffeisen fast verdreifacht. Und weil sie ein starkes Geschäft in der Ukraine hat, würde sie wohl auch von einem Frieden dort profitieren.
Absolut, ja. Auf der anderen Seite besitzt die Raiffeisen die größte ausländische Bank in Russland, die sie seit Jahren natürlich nicht verkaufen kann oder will, weil sie aufgrund von Regeln des russischen Staates so wenig Geld dafür bekommen und vom Verkaufspreis behalten dürfte. Das sollte man also zumindest auch mal im Hinterkopf haben.
Ja, wenn man sich die ins Depot legen will. Solche Probleme hat der Leiterplattenhersteller AT&S hingegen nicht. Im Gegenteil, dem geht es gerade sogar noch besser. Und das liegt natürlich am KI-Boom. Ja. Der Aktienkurs von AT&S hat sich auf Jahressicht ver-13-facht und zuletzt ein Rekordhoch erreicht. Mit seinem US-Kunden AMD hat der österreichische Tech-Konzern 2 Milliarden Euro in Malaysia investiert, in den Ausbau eines Werkes dort. Durch langfristige Kundenzusagen dürfte das Geld schnell wieder drin sein, schreibt unser Kollege Hans-Peter.
Der KI-Boom hat auch dem Wiener Baukonzern Porr Flügel verliehen. Das ist die dritte Aktie, über die Hans-Peter schreibt. Porr baut nämlich auch Rechenzentren. Vor allem profitierte der Baukonzern aber von den milliardenschweren Investitionen in die, Achtung, deutsche Infrastruktur. Tja, ist dann doch immer ganz praktisch, wenn man unser Nachbar ist. Gern geschehen, liebe Ösis. So, also durch diesen Assist hat sich der Aktienkurs von Porr in den vergangenen 4 Jahren auch mal glattweg verdreifacht.
Ja, da sind auf jeden Fall, ein Tellenberger ist dabei, es sind aber auch tatsächlich mehrere Multiplier dabei. Etwas Vorsicht ist im Fall von Porr allerdings geboten. Mit einem Kursgewinnverhältnis von 14 ist die Aktie jetzt nicht gerade teuer, aber auch nicht mehr billig. Ja. Wer das Einzelaktienrisiko scheut, für den ist da ein ETF auf den AIX vielleicht die bessere Wahl. Allerdings zur Erinnerung, das sind auch nur 20 Unternehmen, die da enthalten sind. Einen solchen ETF gibt's zum Beispiel vom Anbieter Xtrackers.
Die WKNs packen wir natürlich unten in die Shownotes und natürlich auch den Link zu Hans-Peters Artikel. Auch der kommt unten rein. In seinem Text auf Focus Plus stellt unser Kollege nochmal 2 weitere österreichische Aktien vor, die aus seiner Sicht richtig Potenzial haben könnten. Wer das ist, verrat man natürlich nicht. Ihr sollt die Geschichte lesen und sie ist absolut empfehlenswert. So. Und weil wir ja hier im Tagesmodus sind, können wir auch Tipps abgeben, bevor wir jetzt Feierabend machen.
Ich hatte es befürchtet.
So schaut es nämlich aus. Heute Abend ist natürlich das Deutschlandspiel um 22.30 Uhr, 16. Finale. Dein Tipp?
2-0, Deutschland. Also, was ich mitbekommen habe, Paraguay defensiv stark. Ja. Damit werden wir unsere Probleme haben, aber offensiv sehr, sehr harmlos. Also, das sollten wir schaffen.
Dann ist meine Prognose tatsächlich, dass wir nach wie vor es nicht schaffen, hinten die Null zu halten und uns mindestens eine einfangen, dann muss ich jetzt sagen 2-1.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja. Sicherheitstipp, Peter. So,
ja, es ist genau, im Quip-Tipp wäre es ein ziemlich mieser Sicherheitstipp, aber er funktioniert immer. So, in diesem Sinne wünsche ich uns allen ein schönes Spiel, euch allen vielen Dank wie immer fürs Zuhören und einen schönen Abend und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.
Gut, Kick, bis morgen, ciao.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen könnten.